D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen Dienstagabend euch allen zusammen. Ja, das ist ein bisschen Themenabend heute in D-Radio Wissen. Gerade eben die Redaktionskonferenz macht dich locker zum Thema Cannabis. Und Drogen begleiten uns tatsächlich auch heute Abend in eine Stunde Film. Drei Neuvorstellungen diese Woche. Drei Filme, die am Donnerstag anlaufen, über die ich mit euch reden möchte. 22 Jump Street, das ist die Fortsetzung von 21 Jump Street. Von vor zwei Jahren. Die beiden durchgeknallten Cops Schmidt und Jenko sind wieder im Einsatz. Da geht es tatsächlich um eine Droge, die heißt Wi-Fi. Die beiden Cops ermitteln dieses Mal an einer Uni. Dann haben wir den Film Jersey Boys, ein Clint Eastwood-Film über die Geschichte der Band The Four Seasons. Da geht es dann sozusagen um die Droge Erfolg durch Musik. Und wir haben auch neu am Donnerstag im Kino The Purge Anarchy. Das ist dann die Droge Adrenalin, wenn an dem einen Tag im Jahr, wie schon im ersten Teil, alles erlaubt ist, keine Straftat irgendwie verfolgt wird, selbst Mord nicht. Also dieser Horror-Thriller, die Droge Adrenalin, auch am Donnerstag neu im Kino. Dann gucken wir zurück auf letzte Woche, Donnerstag bis Sonntag. Vier irre Tage waren das in San Diego. Die Comic-Con, die weltweit größte Messe für alle Comic-Serien und Superhelden-Nerds auf dieser Welt. Da werden jedes Jahr die neuesten Trailer gezeigt zu neuen Serien, da werden die Trailer gezeigt zu neuen Filmen, da werden erste Details enthüllt zu Superheldenfilmen, die erst in zwei Jahren in die Kinos kommen und so weiter und so weiter. Da schauen wir heute Abend auch ein bisschen drauf. Also, eine Stunde Film, jetzt die nächste Stunde mit mir. Schön, dass ihr da seid.
D-Radio Wissen.
Hör zu, die wollen denselben Scheiß, also kriegen sie ihn. Dieselben Identitäten, derselbe Auftrag.
Wir gehen wieder zur Highschool?
Du Arsch, siehst locker aus wie 50. Ihr geht auf die MC State.
Wir gehen so richtig aufs College?
Irgendwer da draußen braucht eine neue Droge. Aus Adderall, gemischt mit Ecstasy, gemischt mit weiß der Himmel was.
Hier steht wie Wippi, Wippi?
Nein, du blöder Flachwichser. Wi-Fi steht für Work Hard Yes, Play Hard Yes. Unterwandert die Dealer, findet die Quelle.
Work Hard, Play Hard.
Und damit sind die beiden Polizisten Jenko und Schmidt mitten in ihrem zweiten Auftrag. 22 Jump Street heißt diese Fortsetzung von der Komödie von 2012, die 21 Jump Street hieß. Die beiden Schmidt und Jenko, wieder gespielt von Jonah Hill und Channing Tatum, ermitteln dieses Mal an einer Universität. Wer sich fragt, gerade 22 Jump Street, 21 Jump Street, da klingelt doch was. Ja, genau. Da gab es Ende der 80er, Anfang der 90er eine sehr erfolgreiche Serie, 21 Jump Street im Fernsehen. Bei uns in Deutschland hatte die noch den Untertitel Tatort Klassenzimmer. Damals hatte ein noch ganz unbekannter Johnny Depp die Hauptrolle gespielt. Junge Polizisten, die immer wieder an Highschools geschickt worden sind, um dort irgendwelche Fälle zu lösen. Oft ging es da um Drogen oder Gewalt und so ist es jetzt auch. Im zweiten Teil der Neuauflage, wenn man so will, 22 Jump Street. Schmidt und Jenko sollen also an einer Universität ermitteln und diese Droge Wi-Fi, von der gerade eben Captain Dixon, der Chef der Polizeibehörde, gesprochen hat, auch wieder gespielt von Ice Cube, wie im ersten Film. Und naja, das ist schwierig für die beiden, weil, wie gesagt, dieses Remake ist viel mehr Komödie als damals die Serie, die doch ein bisschen ernster gemeint war. Hier haben wir es mit zwei ziemlichen Volldeppen zu tun. Der eine, vor allem Schmidt, gespielt von Jonah Hill, mit ersten Versuchen an diese Droge ranzukommen, stellt sich ziemlich dämlich an.
Bist du auf der Suche nach Wi-Fi?
Ja, Mann, wo kriege ich's?
Marschier ins Polizeirevier und lass dir die Asservatenkammer aufschließen, du verdammter Drogenfahnder.
Ich glaube, du bist auf dem Holzweg.
Du trägst sogar noch deine Marke. Hast du jetzt echt gecheckt, ob du deine Marke trägst? Der Typ ist ein Scheißbulle.
Ich hab nicht runtergeschaut.
Ja, das ist so ein bisschen die Komik dieses Films. Die beiden schaffen es dann irgendwie doch an die Uni und auch nicht gleich sofort aufzufliegen, kommen tatsächlich an Leute ran, die dieses Wi-Fi, diese Megadroge verticken, von der man angeblich kurze Zeit sehr, sehr hoch konzentriert sein soll, um danach dann aber völlig durchzudrehen. Und dieses erste Aufeinandertreffen mit den Dealern läuft auch nicht ganz im Sinne des Polizeidienstes.
Jungs, könnt ihr
Uns einen Moment in Ruhe lassen, wir müssen was Wichtiges besprechen und uns konzentrieren.
Dich zu konzentrieren geht gleich mit links, Mann.
Ja, Mann, die Rice Krispies sind vollgestopft mit Wi-Fi.
Ich hab davon 6 Stück gegessen.
Dann bist du gleich voll konzentriert und in 4 Stunden bist du voll drauf.
Und damit sind Jenko und Schmidt nicht nur voll drauf, sondern auch voll drin in ihren Ermittlungen und selber dabei voll drauf, nämlich auf Droge. Das Ganze ist von der Komik her sehr, 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 Moment, ich muss einen Schluck trinken. Sehr, 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 sehr albern, größtenteils zumindest. Allerdings, wenn man sich auf diese Stufe der Albernheit so ein bisschen einlässt, sind tatsächlich auch ein paar ganz gute Gags mit dabei. Man muss das mögen. Es geht dann natürlich auch in Sachen Universität, also es wird kein Klischee ausgelassen. Es geht natürlich auch zum Spring Break, wo sämtliche Spring Break Klischees durch den Kakao gezogen werden, inklusive Bier durch dicke Gartenschläuche trinken und so weiter. Wie gesagt, da ist vieles sehr, sehr albern, aber wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, sich einfach zurücklehnt im Kinosessel und sich ein bisschen berieseln lässt von dieser Komödie, ist es durchaus auch ganz witzig. Ich habe an einigen Stellen schon auch tatsächlich laut gelacht. Einfachster Vergleich ist, wem der erste Teil vor 2 Jahren gefallen hat, 21 Jump Street, der wird den zweiten mit Sicherheit mögen. Es ist eine neue Geschichte, aber die Machart ist sehr, sehr ähnlich. Die beiden Polizisten und in dem Fall Jonah Hill und Channing Tatum geben alles, um möglichst dämlich dazustehen und scheuen auch keine einzige Situation, in der sie sich zum Vollhorst machen können. Wenn man sowas mag, wie gesagt, kann man sich's anschauen, aber wer vielleicht den ersten Teil vor 2 Jahren nicht gesehen hat und sowas erwartet wie damals in der Kultserie in den 80ern. Es ist wirklich eine andere Nummer dieses Mal. Es ist Klamauk, es ist Komödie und nicht zu vergleichen mit der Serie von damals. 22 Jump Street ab Donnerstag bei uns im Kino. Ich mag ja so unkomplizierte Bandnamen, ne? So wie Mapai featuring Chance the Rapper and the Social Experiment mit Don't Wait in D-Radio Wissen, 1 Stunde Film. Ich hatte eingangs der Sendung erwähnt, dass wir es heute, wie schon vorhin in der Redaktionskonferenz, auch in 1 Stunde Film durchaus mit Drogenthematiken zu tun haben, in den Filmen, die diese Woche anlaufen, als auch mit dem nächsten Thema jetzt. Wie sage ich das am besten? Naja, es hat schon was mit Junkies zu tun, ne? Die sich jedes Jahr wieder auf dieses Event freuen. Dieses Jahr war es vergangene Woche, von Donnerstag bis Sonntag, die San Diego Comic-Con International. So ist der offizielle Name dieser Messe, in der sich 4 Tage lang in San Diego alles dreht um Superhelden, um Comics und seit einigen Jahren auch schon um Serien. Alles, was irgendwie im weitesten Sinne mit Fantasy, mit Science Fiction zu tun hat. Die Comic-Con in diesem Jahr auch wieder von weit über 100.000 Fans besucht. Es ist die größte Messe ihrer Art. Da wird alles vorgestellt, was neu ist, was in den kommenden Monaten teilweise auch Jahren im Kino oder im Fernsehen anläuft, zum Thema Superhelden, zum Thema Comics, zum Thema Science Fiction, zum Thema Fantasy. Großes Thema natürlich auf der diesjährigen Comic-Con unter anderem der 3. Teil vom Hobbit, der ja Ende dieses Jahres zu uns in die Kinos kommt und damit den Abschluss der Trilogie von Peter Jackson bildet. Zum ersten Mal auf der Comic-Con vertreten war Benedict Cumberbatch, den sehen wir nicht in den Hobbit-Filmen, aber den hören wir im Original. Das ist ja derjenige, der dem Drachen Smaug seine Stimme leiht. Sehen tun wir den häufiger mal im Fernsehen, als Sherlock Holmes in der Serie Sherlock beispielsweise. Und wie gesagt, zum ersten Mal war er dieses Jahr auf der Comic-Con, hat sich da im Panel dem Publikum gestellt, das ihn frenetisch gefeiert hat, und hat dann aber erstmal seine eigene Rolle und seine eigene Arbeit am Film, auch jetzt am 3. Hobbit-Teil, total runtergespielt.
It's much harder what these guys did with green screen, acting opposite ping pong balls and marks of tape and pretending that's your reality in the whole costume with continuity, taking into account camera moves. I was just throwing myself round a carpeted floor like a lunatic.
Ja, das, so sieht Benedict Cumberbatch das, was er für seine Rolle tut, sich bloß wie ein Irrer auf dem Teppichboden rumwälzen im Aufnahmestudio, diese Drachenbewegungen nachmachend, wenn er die Rolle für Smaug einspricht und sagt, seine Kollegen, die haben es im Film doch viel schwieriger, die permanent vor Greenscreens spielen müssen, einfach nur die Augen gerichtet auf irgendwelche Ping-Pong-Bälle oder irgendwelche Markierungen und so tun müssen, als wäre das alles echt. gemischt, damit es hinterher im Film eben echt aussieht. Also natürlich Hobbit 3, großes Thema auf der Comic-Con dieses Jahr, aber auch The Avengers, der zweite Teil Age of Ultron, der kommt ja nächstes Jahr bei uns in die Kinos im Frühjahr. Da gab es Bilder, die Marvel veröffentlicht hat, auf denen sieht man unter anderem Hulk, Thor und Black Widow, wie sie verzweifelt gegen Ultrons Roboterarmee kämpfen. Oder ein anderes Bild ist gezeigt worden, da sieht man den legendären Schild von Captain America, und zwar zerbrochen. Also auch da schon erste Hinweise drauf, was für ein harter Kampf es für die Avengers im nächsten Jahr wird. Und auch wahnsinnig mit großer Neugier von den Fans in San Diego bei der Comic-Con aufgenommen. Natürlich neue Details zum Film Batman vs. Superman. Der kommt ja sogar erst 2016 in die Kinos, also in 2 Jahren erst. Und da gab es jetzt eine erste Nahaufnahme zum Beispiel von Batmans Gesicht, was ja nun Ben Affleck ist, wie wir wissen, der den neuen Batman spielen wird. Und da haben wir einen Batman gesehen in San Diego mit Bartstoppeln unter der Maske. Also einen sehr müden, abgekämpften Dark Knight, einen dunklen Ritter, der mit seinen Kräften ziemlich am Ende zu sein scheint. Auch da fantasieren natürlich jetzt die Fans weltweit schon irgendwelche Dinge rein. Was kann das bedeuten? Was kann das heißen? Dann ist, abgesehen von den Filmen der kommenden Zeit, der kommenden nächsten Jahre, sind auch die Serien ein immer größeres Thema. Es gab Neuigkeiten zum Beispiel zur Serie Arrow. Da hat DC Entertainment einen Trailer für die kommende 3. Staffel veröffentlicht. War auch ganz nett anzusehen. Dann gab es auch Neues. Konstantin zum Beispiel, der Anti-Held John Konstantin, der in einer NBC-Serie auftreten wird. Ist auch so eine Serie, die sich um die Grenzen von Diesseits und Jenseits dreht, oder auch Gotham. Das war sehr, sehr spannend zu sehen. Es gab ja immer schon mal Überlegungen, dass man aus diesen Batman-Filmen eine Serie auskoppeln könnte, in der die Stadt Gotham City die Hauptrolle spielt und gar nicht mal unbedingt Batman. Und das hat man hier gemacht. Auch da gab es einen Trailer, der mit sehr viel Interesse von den Fans aufgenommen worden ist.
There's a war coming. A terrible war. There will be chaos. Rivers of blood in the streets. I know it.
Ein sehr, sehr düsterer Trailer, der da gezeigt worden ist. Eine Geschichte, Gotham, in der der Polizist James Gordon, wenn man so will, die Hauptrolle spielt. Es geht um Gotham und es geht vor allen Dingen darum, wie ja aus den großen Figuren, die wir aus den Filmen und aus den Comics kennen, wie da die Helden und Antihelden geworden sind. Also da werden einige sozusagen in ihren jungen Jahren auftauchen. Der Riddler beispielsweise oder der Pinguin oder auch der Joker. Und natürlich auch ein Mann namens Bruce Wayne wird eine Rolle spielen. Das ist eine Serie, auf die natürlich jetzt viele, viele Fans sehr, sehr gespannt warten. Ähnlich auch The Flash ist von dem US-Sender The CW. Die haben unter anderem auch schon die Arrow-Serie produziert. Da wird es was Neues geben, wie gesagt, The Flash. Oder auch, wo viele Fans drauf warten, Vikings. Da ist ja bei uns gerade erstmal die 1. Staffel zu sehen gewesen. Die 2. ist fertig. Eine 3. wird es geben. Auch dazu gab es einen Trailer, auch wieder ziemlich düster gemacht.
I see life. Splitting. Joining. And struggling. Each for itself.
Wer denn die 1. Staffel gesehen hat von Vikings, der weiß, es gibt da so ein ziemlich entstelltes Orakel, so ein Typ mit einer Kapuze, mit einem ziemlich entstellten Gesicht. Den sehen wir hier in diesem Trailer zur 3. Staffel von Vikings. Sehr, sehr düster, die Geschichte um den Wikinger König Ragnar Lothbrok, gespielt ja von Travis Fimmel. Ganz interessante Geschichte. Der war mal vor einigen Jahren neben Kate Moss das bestbezahlte Männermodel der Welt. Mittlerweile hat er sich als Schauspieler gemacht und spielt in dieser Wikinger-Serie Serie die Hauptrolle wirklich auch sehr, sehr gut. Also von Vikings, wie gesagt, wird es eine dritte Staffel geben, von der man jetzt auch in San Diego bei der Comic-Con die ersten Bilder sehen konnte in dem Trailer und wo auch viele Fans drauf gewartet haben. Endlich der Trailer zur fünften Staffel von The Walking Dead. Und auch das wieder, das hat sich so ein bisschen durchgezogen bei einigen Serien, die präsentiert worden sind auf der Comic-Con. Auch dieser Trailer sehr, sehr düster, sehr, sehr böse. Man sieht da einige der Hauptdarsteller der Serie, wie sie gefesselt irgendwo knien und man hört, man sieht sie nicht, aber man hört hinter einer Tür irgendwo sind die Untoten und lauern schon auf sie. Also alles sehr, sehr auf Spannung gemacht. So wie die ganze Comic-Con in diesem Jahr wirklich sehr, sehr spannend war. Wenn ihr was dazu sehen wollt, ist es relativ einfach im Netz zu finden. Ihr müsst wirklich nur bei den bekannten Quellen nachgucken. Ihr kennt das ja. YouTube ist so eine Anlaufstelle, die recht vielversprechend ist, was das angeht. Es gibt jede Menge Trailer, die jetzt auf der Comic-Con erstmalig gezeigt worden sind, mittlerweile auch öffentlich zum Anschauen. Wenn ihr da mal nachgucken wollt, tut es sehr gerne. Es war eine sehr, sehr gute, eine sehr erfolgreiche Messe und auf viele Dinge, die da vorgestellt worden sind, können wir uns in den nächsten Jahren wirklich sehr, sehr freuen. Es wird und wird nicht besser. Ich habe schon alle Fenster hier im Studio aufgerissen bis zum Anschlag, aber es ist so wahnsinnig schwül heute nach diesen 800 Milliarden Liter Regen, die da vorhin runtergekesselt sind. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich mache mal kurz Päuschen. Es ist kurz nach 9:30. Hier ist Tom Westerholt und das hier sind die Filmnews der Woche mit Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Erster Mad Max 4 Trailer. Die Fans waren lange skeptisch, ob ein Revival der 80er Jahre Kultreihe Mad Max ohne Mel Gibson überhaupt funktionieren könnte. Sie können sich alle entspannen. Im ersten knapp 3-minütigen Trailer zum vierten Teil zeigt der neue Tom Hardy, dass er seinem Vorgänger in Sachen Verrücktheit in nichts nachsteht. Wie in seiner Rolle als Batman-Bösewicht Bane ist Hardy ein ebenso wortkarger wie durchsetzungsstarker Max. Die Fans können sich auf fliegende Crashcars, Feuerbälle und eine neue postapokalyptische Welt aus lauter Wüstenlandschaften freuen. Getreu dem neuen Untertitel Fury Road wird es um erbitterte Schlachten entlang einer Wüstenstraße gehen, an der Wegelagerer um die letzten Ressourcen von Wasser, Nahrung und Benzin kämpfen. Mad Max mittendrin. Da dürfen natürlich auch die Ladies nicht fehlen. Neben Tom Hardy spielen Charlize Theron, Zoe Kravitz und Rosie Huntington-Whiteley mit. Der anschauliche XXL-Trailer ist jetzt draußen. Der ganze Film Mad Max Fury Road kommt nächsten Mai in die Kinos. Paul Walkers Erbe. Als Hollywood-Star Paul Walker Ende des vergangenen Jahres bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam, hinterließ er gleich mehrere offene Projekte. Für den 7. Teil von The Fast and the Furious hatte er schon viel gedreht. Der Film konnte mit Hilfe von Walkers Brüdern und Stuntleuten fertiggestellt werden. Für die Love-Story Best of Me musste er komplett ersetzt werden. James Marsden übernahm die Rolle und auch für den zweiten Teil der Videospielverfilmung Hitman wurde nun Ersatz gefunden. Für Paul Walker, der den glatzköpfigen Killer eigentlich spielen sollte, springt nun Rupert Friend ein. Den kennen viele vor allem aus der TV-Serie Homeland, in der er einen der CIA-Kollegen von Hauptdarstellerin Claire Danes spielt. Jetzt gibt es erste Bilder von Friend mit glatt rasiertem Kopf, Anzug mit Krawatte und Pistole im Anschlag. Ein klassisches Motiv der Shooter-Reihe. Die erste Verfilmung 2007 mit dem unbekannten Timothy Olyphant in der Hauptrolle fiel bei den Fans damals gnadenlos durch. Mal sehen, ob Rupert Friend sie mehr überzeugen kann. Hitman Agent 47 startet im Februar bei uns im Kino. Clooney für Foster. Als Jodie Foster das Drehbuch für ihren neuesten Film Money Monster fertig hatte, hatte sie auch direkt einen absoluten Wunschkandidaten für die Hauptrolle. George Clooney. Und was macht ein Megastar wie er, wenn Frau Foster bei ihm anklopft?
natürlich höflich zusagen. Clooney wird in dem Film den Finanzfachmann und TV-Moderator Lee Gates spielen, der mit seinen Finanztipps viele Menschen reich, aber auch einen speziellen Bettel arm gemacht hat. Ein Familienvater, der durch Gates alles verloren hat, kidnappt ihn und stellt ihm ein Ultimatum. Reichtum bis zum Sonnenuntergang oder er tötet Gates. Soweit die Story und der Hauptdarsteller. Wann Jodie Fosters neuestes Werk ins Kino kommen soll, steht aber bisher noch nicht fest.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Als Ed Sheeran vor 2 Jahren den Song I See Fire geschrieben hat und als der dann veröffentlicht wurde, als der Titeltrack zum Film Der Hobbit, Smaugs Einöde, dem 2. Teil der Trilogie, da wurde Ed Sheeran quasi über Nacht zum Superstar, obwohl der Bursche da schon seit ungefähr 10 Jahren Musik gemacht hat. So lange dauert's manchmal.
Eine Stimme, wie du sie hast, ist eine Gabe Gottes. Die Welt wird diese Stimme hören, ist dir das klar?
Sicher, Mr. DeCarlo. Es ist nur...
Was?
Naja, ich fänd's einfach toll, wenn's mal losgehen würde.
Du bist ungeduldig, ja? Aber keine Sorge, wenn du dich richtig reinhängst, ergibt sich schon alles. Hab ich recht, Tommy?
Größer als Sinatra, Chip. Ich schwör's bei Gott.
Größer als Sinatra oder nicht, das ist die große Frage, die sich Frankie Valli stellt. Ein junger Bursche aus New Jersey in den 60er Jahren, der gerade dabei ist, Musikkarriere zu machen. Zusammen mit 3 anderen Jungs, die alle aus der gleichen Gegend kommen, aus so einem arme Leute, / Arbeiterviertel in New Jersey. Und die zusammengeschmissen werden zu der Popgruppe The Four Seasons. Das, was diese Gruppe auszeichnet, ist eben dieser Frankie Valli, der Leadsänger, der so eine wahnsinnig hohe Stimme hat, so eine Falsettstimme, die er unheimlich gut einsetzen kann. Eine Stimme, die man so vorher in der Popmusik auch noch nicht gehört hatte. Und bei wem es da immer noch nicht klingelt, hohe Stimme, 60er-Jahre-Band, The Four Seasons, habe ich die vielleicht schon mal irgendwo gehört? Ja, habt ihr zum Beispiel im Film Dirty Dancing. Kurze Gedächtnis. Auffrischung. Das sind The Four Seasons gewesen mit ihrem hochstimmigen Sänger Frankie Valli. Die Geschichte ist einige Zeit lang sehr, sehr erfolgreich gespielt worden am Broadway. Es gab einen Theaterpreis Tony dafür, für dieses Musical Jersey Boys. Und der Mann, der es jetzt ins Kino bringt, dieses Musical, ist kein geringerer als Regie-Großmeister Clint Eastwood, der diese Story einfach so faszinierend fand oder auch findet, dass er gesagt hat, die gehört auf die große Leinwand. Wir sehen also diesen Frankie Valli, der die Hauptrolle spielt, den Leadsänger der Four Seasons und die anderen 3 Jungs zusammen, wie sie so nach und nach immer ein bisschen berühmter werden und wie auch damals tatsächlich musikalisch Geschichte geschrieben wird, weil mit dieser Band erstmals Dinge ausprobiert worden sind, auch im Tonstudio, die es vorher so noch nicht gab.
2, 3, 4.
Mach die Mehrspurmaschine fertig.
Wozu?
Wir doppeln Frankies Stimme. Die explodiert dann aus dem Radio raus.
Sowas habe ich ja noch nie gehört.
Weil es noch nie einer gemacht hat. Scheiße, bin ich ein Genie.
Stimme doppeln, sowas gab es vorher noch nicht. Frankie Vallis Stimme, die so markant war, weil sie so wahnsinnig hoch war, hat man in den Vordergrund gespielt. Und das hat aber auch dazu geführt, innerhalb der Band The Four Seasons, dass auch Frankie Valli sich selbst immer mehr im Vordergrund sah, viel weniger die Band The Four Seasons gesehen hat, als sich Frankie Valli and The Four Seasons. Klar, dass es irgendwann zu Streit innerhalb der Band kommt.
Okay, ich erkläre dir jetzt mal was. Wenn ich diese Gruppe verlasse oder wenn sie mich raustragen, dann kann Bob in die Hand nehmen, was immer er in die Hand nehmen soll. Solange ich noch dabei bin, wird er nicht einen Cent in die Hand nehmen, ist das klar?
Vielleicht sollten wir darüber abstimmen.
Was? Was war das?
Vielleicht sollten wir darüber abstimmen.
Abstimmen? Na gut, verstehe. Verstehe, jetzt haben wir eine Demokratie. Okay, stimmen wir ab. Soll Bob die Finanzen übernehmen, ja oder nein? Hä?
Hey!
Hey!
Das ist meine Stimme.
auch damals gab es schon massig Zoff in den Bands. Es gab Befindlichkeiten, die geklärt werden mussten. Es ist nie besonders leicht, ein Musical auf die Leinwand zu heben. Wir wissen das von Verfilmungen wie beispielsweise Chicago oder Moulin Rouge. Es stellt sich permanent die Frage, wie viel Musik bringt man rein? Wie viel gespielte Szenen lässt man drin? Diese Mischung zu finden ist nicht besonders einfach. Ich finde, dass die Clint Eastwood recht gut gelungen ist. Ich finde auch, dass die Geschichte über diese Band The Four Seasons relativ spannend ist. Ich fand allerdings auch, dass Clint Eastwood sie an einigen Stellen sehr, sehr behäbig erzählt. Da fehlt es ein bisschen an Tempo, da fehlt es teilweise auch tatsächlich ein bisschen an Spannung. Also wer jetzt sowas erwartet von Eastwood wie bei Million Dollar Baby oder Gran Torino, der würde eventuell enttäuscht sein. Es ist ein ganz anderes Genre und eine ganz andere Herangehensweise, die Eastwood da gewählt hat und sicherlich nicht jedermanns Sache. Wer mehr über diese Band wissen möchte, The Four Seasons, der kann sich den Film auf jeden Fall gut angucken. Jetzt ab Donnerstag neu im Kino. Aber wie gesagt, mir war an einigen Stellen ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu behäbig. Also vielleicht guckt ihr euch erstmal den Trailer an, da kriegt man tatsächlich schon ein ganz gutes Gefühl dafür. Und jetzt wird's düster.
Genau danach hat er gesucht. Wir bringen die zwei nach unten.
Big Daddy, wir haben zwei für deine ganz persönliche Perch. Wir bringen sie jetzt runter.
So hört sich das an im zweiten Teil von The Purge. Der erste Teil, gerade erst letztes Jahr im Kino gewesen, The Purge, die Säuberung. Es geht da um ein fiktives Amerika, in dem es einen Tag im Jahr gibt, wo die gesamte Nacht über alle Straftaten erlaubt sind und nicht geahndet werden, inklusive Mord, wo also jedes Jahr in dieser Nacht marodierende Banden umherziehen, um sich auszutoben, alles in Schutt und Asche zu zerlegen, in Brand zu setzen und tatsächlich auch wahllos Leute umzubringen, ist deklariert worden als Horror. Der erste Film schon, der zweite jetzt auch schon wieder, der heißt The Purge Anarchy. Ich finde, Horror passt nicht so richtig, ist tatsächlich mehr ein Action-Thriller letzten Endes, in dem es auch dieses Mal wieder um diese eine spezielle Nacht geht. 5 Menschen sind im Fokus, 5 Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen versuchen müssen, diese Nacht zu überleben. Einige sind unverschuldet in diese Nacht hineingeraten. Die wollten eigentlich nach Hause und sich verschanzen und verstecken, wie die meisten anderen Amerikaner, sind aber beispielsweise bei einer Autopanne liegen geblieben. Oder es gibt andere, wie den Polizisten Leo, gespielt von Frank Grillo, dessen Sohn vor kurzer Zeit verstorben ist und der es als Aufgabe jetzt sieht, bis unter die Halskrause bewaffnet, irgendwie diese Nacht zu überleben und dabei auch anderen zu helfen.
Bitte, nehmen Sie uns mit. Wir gehören nicht zu den Leuten, die heute Nacht hier draußen überleben können.
Lass ihn gehen, okay? Er will uns nicht helfen.
Halt die Klappe, Shane!
Was soll ich denn tun?
Wieso haben Sie uns gerettet, wenn Sie uns jetzt hier draußen verrecken lassen?
Helfen Sie uns!
Warten Sie! Ich kann Ihnen einen Wagen beschaffen.
Ich habe eine Freundin in der City, gar nicht weit von hier. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Wenn Sie uns da sicher hinbringen, können Sie Ihren Wagen nehmen und tun, was Sie tun wollen.
Ja, und damit lässt sich Leo auf diesen Deal ein, sackt also diese liegen gebliebenen Menschen nach ihrer Autopanne ein und versucht gemeinsam mit ihnen durch die Nacht zu kommen. Immer natürlich der Gefahr ausgesetzt, dass hinter der nächsten Häuserecke schon irgendwer stehen könnte, ebenfalls bewaffnet, der einfach in dieser Nacht nur auf Menschenjagd ist. Worin besteht, wenn überhaupt, der Horror in dieser Geschichte? Dann vielleicht darin, dass viele dieser sogenannten Purger, also die, die in dieser Nacht auf Menschenjagd gehen, relativ gespenstische Masken tragen. Da fühlt man sich ein bisschen erinnert an Horrorklassiker wie Halloween beispielsweise. Also maskierte Gesichter, denen man natürlich keinerlei Regung entnehmen kann, wo man nie genau weiß, was passiert im nächsten Moment. Ein bisschen Horror besteht vielleicht auch darin, dass der Großteil des Films sich im Dunkeln abspielt, logischerweise gegeben dadurch, dass es alles in der Nacht stattfindet und auch meist draußen unter spärlicher oder halt einfach auch gar nicht vorhandener Beleuchtung. Der Film ist durchaus spannend gemacht. Ich fand allerdings aber, dass dieser zweite Teil jetzt so ein bisschen hinterhergeschossen wirkt, ehrlich gesagt. Beim ersten Teil war einfach noch diese Nacht an sich, das Purgen an sich, war Thema genug, das war spannend genug. Damals damals im ersten Teil mit Ethan Hawke noch in der Hauptrolle als Familienvater, der bei sich zu Hause in der Familie jemanden in dieser Purge-Nacht aufnimmt, weil man denkt, er bräuchte Hilfe und sich dann alles ganz furchtbar in eine ganz andere Richtung entwickelt. Jetzt im zweiten Teil hat man versucht, eine neue Geschichte zu kreieren. Da werden viele Menschen nicht einfach nur gejagt in der Nacht, sondern teilweise auch gefangen genommen und dann kriegt das Ganze noch so eine Running Man Story obendrauf. Die werden gefangen genommen und dann verkauft an Leute, die sie irgendwo lang hetzen wollen. Das wirkt alles ein bisschen konstruiert. Spannend geblieben ist es trotzdem. Also auch da gilt, wer den ersten Teil mochte, kann sich diesen zweiten jetzt durchaus angucken. Auch wenn ich fand, dass er durchaus ein bisschen schwächer ist als der erste aus dem letzten Jahr. So viel zu den Film-Neustarts von dieser Woche vom Donnerstag. Ich habe noch einen Fernsehtipp für hinten dran, den würde ich euch gerne noch auf die Nase binden, denn falls ihr es mitbekommen habt, jetzt gerade am 20. Juli ist ja der letzte Auftritt der legendären Monty Python-Truppe gewesen in London in der O2 World. Die fünf, die noch leben immer, sind aufgetreten, nochmal live, haben ein tolles Programm gemacht, das ist jetzt vorbei, danach haben sie gesagt, sowas wird es nie wieder geben, das werden wir abwarten müssen, ob das wirklich stimmt, aber am Donnerstagabend 20.15 Uhr bei ZDF Neo läuft Wilde Kreaturen, da kann man sich zumindest John Cleese und Michael Palin von den Monty Pythons nochmal angucken, sehr lustige Geschichte, John Cleese als Zoodirektor, der aus Panik, dass alle Tiere in seinem Zoo eingeschläfert werden müssen, die nicht gefährlich genug sind, diese Tiere bei sich in der Wohnung versteckt und das natürlich zu einem riesigen Chaos führt. Also wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Monty Pythons, dann wäre das mein Fernsehtipp für diese Woche. Donnerstagabend 20.15 ZDF Neo. Wilde Kreaturen. Das war's für heute mit Eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ich bin Tom Westerholt. Bis nächste Woche und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.